Sie hören den Artikel Francesco Patrizi da Cherso, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. September 2021. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Herkunft und Name, Leben, Werke, Lehre, Rezeption. Die Aufnahme ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 1, 2 und 3, im zweiten Teil der Aufnahme die Abschnitte 4 und 5 sowie am Ende die Lizenzinformation. Beginn des ersten Teils der Aufnahme. Francesco Patrizi da Cherso, auch Patrizi mit Doppel-Z oder Patricio, latinisiert Franciscus Patricius, kroatisch Frane Petric, Franjo Petric oder auch Franjo Petrich, geboren am 25. April 1529 in Kres und gestorben am 7. Februar 1597 in Rom, war ein venezianischer Humanist, Philosoph, Schriftsteller, Literatur-, Staats- und Geschichtstheoretiker, Militärwissenschaftler und Dichter kroatischer Abkunft. Patrizi studierte an der Universität Padua aristotelische Philosophie, wandte sich aber schon in der Studienzeit dem Platonismus zu. Er wurde zu einem scharfen, profilierten Gegner des Aristotelismus, mit dem er sich in umfangreichen Schriften eingehend auseinandersetzte. Nach langjährigen vergeblichen Bemühungen um eine dauerhafte materielle Existenzsicherung erhielt er schließlich 1577 eine Einladung an den herzoglichen Hof der Este in Ferrara. An der dortigen Universität wurde eigens für ihn ein Lehrstuhl für platonische Philosophie eingerichtet. In der Folgezeit gewann er als Professor Ansehen, verwickelte sich aber auch in wissenschaftliche und literarische Kontroversen, er neigte zur Polemik und wurde seinerseits von Gegnern heftig angegriffen. Im Jahr 1592 folgte er einer Einladung nach Rom, wo dank päpstlicher Gunst wiederum ein neuer Lehrstuhl für ihn geschaffen wurde. Seine letzten Lebensjahre verdunkelte ein schwerer Konflikt mit der kirchlichen Zensurbehörde, die sein Hauptwerk, die Nova de Universis Philosophia, verbot. Als einer der letzten Renaissance-Humanisten zeichnete sich Patrizi durch eine umfassende Bildung, vielseitige wissenschaftliche Aktivität, einen starken Willen zur Innovation und außergewöhnliche schriftstellerische Fruchtbarkeit aus. Er untersuchte etablierte, allseits anerkannte Lehren kritisch und schlug Alternativen vor. Insbesondere wollte er die vorherrschende aristotelische Naturphilosophie durch ein eigenes Modell ersetzen. Der traditionellen Auffassung vom Sinn historischer Studien, den man auf moralische Belehrung einzuengen pflegte, setzte er sein Konzept einer breit angelegten, neutralen wissenschaftlichen Geschichtsforschung entgegen. In der Dichtungslehre betonte er die Bedeutung der Inspiration und kämpfte gegen herkömmliche Regeln, die er für willkürliche, wirklichkeitsferne Einschränkungen der schöpferischen Freiheit hielt. In der frühen Neuzeit fand Patrizis stark umstrittene Naturphilosophie trotz der kirchlichen Verurteilung beträchtlichen Widerhall, blieb aber eine Außenseiterposition. Die moderne Forschung würdigt seine Beiträge zur Konstituierung des modernen Raumbegriffs und zur Geschichtstheorie. Ein Porträt Patrizis von 1580 als Kupferstich in seinen Discussiones Peripatetice, Ausgabe Basel 1581, illustriert diese Einleitung. Abschnitt 1 Herkunft und Name. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Biografie, geschrieben vom kroatischen Akademiker Darko Dalic, Ausgabe Zagreb 2000. Francesco Patrizi stammte aus der Stadt Kres, auf der vor Istrien gelegenen gleichnamigen Insel, die auf Italienisch Cherso heißt. Die Insel gehörte damals zur Republik Venedig, doch ein großer Teil ihrer Bevölkerung war kroatisch. Francesco war ein unehelicher Sohn des Priesters Stefano di Nicolo di Antonio Patrizi, auf Kroatisch Petrich, der dem niederen Adel angehörte. Seine Mutter war Stefanos Lebensgefährtin Maria Radocca. In der älteren Fachliteratur wurde Francescos Vater irrtümlich mit dem gleichnamigen Richter Stefano di Nicolo di Matteo Patrizi identifiziert und seine Mutter Maria mit Maria Lupinito, der angeblichen Gattin des Richters, gleichgesetzt. Unzutreffend ist auch die mit dem irrigen Genealogie zusammenhängende Behauptung einer Verwandtschaft des Philosophen mit dem berühmten Theologen Matthias Flaccius. Nach Francescos Angaben war seine Familie ursprünglich in Bosnien ansässig und ihrem Wappen zufolge von königlicher Abstammung. Infolge der türkischen Eroberung ihrer Heimat sei sie ausgewandert und so sei ein Vorfahre namens Stefanello nach Kres genannt. Dies geschah, wenn die Mitteilung zutrifft, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einem humanistischen Brauch folgend latinisierte der Philosoph seinen Namen und nannte sich Patricius. Da er in Italien lebte und seine Werke dort veröffentlichte, hat sich international die Namensform Francesco Patrizi durchgesetzt. Doch in Kroatien werden Varianten der kroatischen Form bevorzugt. Der Zusatz da Kerso aus Kres dient zur Unterscheidung von dem aus Siena stammenden Humanisten Francesco Patrizi, Franciscus Patricius Seninensis, der im 15. Jahrhundert lebte. Abschnitt 2 Leben. Unterabschnitt 2.1 Jugend und Studienzeit. Francesco Patrizi wurde am 25. April 1529 in Kres geboren. Seine Kindheit verbrachte er zunächst in der Heimatstadt. Sein Onkel Giovanni Giorgio Patrizi, der ein venezianisches Kriegsschiff befehligte, nahm im Februar 1538 den erst 9-jährigen Knaben auf einem Kriegszug gegen die Türken mit. So ergab es sich, dass Francesco an der Seeschlacht von Preveza teilnahm, in der die christliche Flotte geschlagen wurde. Beinahe geriet er in türkische Gefangenschaft. Mehrere Jahre verbrachte er auf See. Im September 1543 begab er sich nach Venedig, um eine Berufsqualifikation zu erwerben. Anfangs besuchte er nach dem Willen Giovanni Giorgios eine kaufmännische Schule, doch seine Neigung galt dem Humanismus. Da sein Vater dafür Verständnis zeigte, erhielt der Jugendliche Lateinunterricht. Später schickte ihn der Vater zum Studium nach Ingolstadt, wo damals der Sitz der Bayerischen Universität war. Dort eignete er sich Griechischkenntnisse an. Im Jahr 1546 musste er jedoch wegen der Wirren des Schmalkaldischen Krieges Bayern verlassen. Im Mai 1547 ging Patrizi nach Padua, dessen Universität zu den europaweit angesehensten Hochschulen zählte. Anfangs studierte er auf Wunsch seines praktisch denkenden Vaters Stefano Medizin bei Giambattista Montano, Bassiano Lando und Alberto Gabriele, allerdings nur sehr widerwillig. Als Stefano 1551 starb, konnte er die ärztliche Ausbildung abbrechen. Die medizinischen Bücher verkaufte er. Sein Interesse galt weiterhin der humanistischen Bildung. Im Lauf seiner Studienzeit besuchte er philosophische Lehrveranstaltungen der Professoren Bernardino Tomitano, Marcantonio de Passeri, Lazzaro Buonamici und Francesco Robertello. Zu seinen Freunden und Studiengenossen gehörte Niccolò Sfondrati, der später als Gregor XIV. Papst wurde. Der Philosophieunterricht war für Patrizi eine Enttäuschung, denn Padua war damals eine Hochburg des Aristotelismus, dessen Vertreter die Tradition der mittelalterlichen Scholastik fortsetzten. Das war eine Richtung, die Patrizi entschieden ablehnte und später heftig bekämpfte. Unter dem Einfluss eines franziskanischen Gelehrten wandte er sich dem Platonismus zu. Der Franziskaner empfahl ihm die neuplatonische Lehre des Humanisten Marsilio Ficino, 1433 bis 1499. Die Lektüre von Ficinos Schriften, insbesondere seines philosophisch-theologischen Hauptwerks der Theologia Platonica, wurde für Patrizi wegweisend. Seine Distanz zum scholastisch-aristotelisch geprägten Lehrbetrieb Paduas drückte er später aus, indem er sich 1587 in einem autobiografischen Brief als Autodidakten darstellte. In seiner Studienzeit verfasste und publizierte er bereits philosophische und philologische Schriften. Im Jahr 1553 ließ er in Venedig eine Sammlung seiner Jugendwerke drucken. Unterabschnitt 2.2 Erste Versuche der Existenzsicherung 1554 bis 1560. Im Jahr 1554 musste Patrizi wegen eines langwierigen Erbstreits mit seinem Onkel Giovanni Giorgio nach Kres zurückkehren. Dort erlebte er eine unfreundliche Zeit, die von Krankheit, Isolation und dem familiären Konflikt geprägt war. Offenbar gehörte er damals, zumindest bis 1560, dem geistlichen Stand an. Zur dauerhaften Sicherung seines Lebensunterhalts versuchte er vergeblich in der Heimat eine kirchliche Pfründe zu erlangen. Nach diesem Fehlschlag begab er sich 1556 nach Rom, doch auch dort scheiterten seine Bemühungen um eine Pfründe. Dann übersiedelte er nach Venedig. Erfolglos erstrebte der junge Gelehrte eine Anstellung am glanzvollen Hof des Hauses Este in Ferrara. Immerhin fasste er in den Venezianer Humanistenkreisen Fuß, er trat der Accademia della Farnia bei, einer Gelehrtengemeinschaft, in der Gleichgesinnte fand. Unterabschnitt 2.3 Aktivitäten auf Zypern 1560 bis 1568. Der Philosoph trat 1560 in den Dienst des adligen Giorgio Contarini, der einem der vornehmsten Geschlechter Venedigs angehörte. Zunächst hatte er seinem Dienstherrn Unterricht in aristotelischer Ethik zu erteilen. Bald gewann Patrizi das Vertrauen Contarinis und erhielt einen bedeutenden Auftrag. Er wurde nach Zypern geschickt, wo er den Familienbesitz, der von seinem Bruder Contarinis verwaltet wurde, inspizieren und dann Bericht erstatten sollte. Als er nach seiner Rückkehr im Sommer 1562 die vorgefundenen Verhältnisse schilderte, sandte ihn Contarini erneut nach Zypern und erteilte ihm Vollmacht, Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Als neuer Verwalter sorgte Patrizi durch Melioration für eine bedeutende Wertsteigerung des Landbesitzes, der nun zum Baumwollanbau genutzt werden konnte. Allerdings waren die erforderlichen Maßnahmen kostspielig und auch Missernten verringerten die Einkünfte, sodass es nicht gelang, den Auftraggeber zufriedenzustellen. Die zyprischen Verwandten Contarinis, die Patrizi mit seinem Bericht diskreditiert hatte, nutzten diese Gelegenheit, sich zu rächen und den Verwalter beim Familienoberhaupt anzuschwärzen. Als Patrizis Rechtfertigung nicht akzeptiert wurde, bat er 1567 um seine Entlassung. In der Folgezeit blieb Patrizi zunächst auf Zypern. Er trat nun in den Dienst des katholischen Erzbischofs von Nikosia, des Venezianers Filippo Mocenigo, der ihn bei der Verwaltung der dem Erzbistum gehörenden Dörfer betraute. Doch bereits 1568 verließ er zusammen mit dem Erzbischof die von den Türken bedrohte Insel und begab sich nach Venedig. Rückblickend betrachtete er die Jahre auf Zypern als verlorene Zeit. Immerhin nutzte er den Aufenthalt im griechischsprachigen Raum für ein wichtiges humanistisches Anliegen. Er suchte mit beträchtigem Erfolg nach griechischen Handschriften, die er dann kaufte oder abschrieben ließ, vielleicht auch selbst abschrieb. Unterabschnitt 2.4 Wechselhafte Bemühungen um eine materielle Lebensgrundlage 1568 bis 1577. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt, das Titelblatt eines 1573 in Patrizis Verlag erschienenen Werks von Benedetto Cotruli mit dem Verlagsemblem, das eine säugende und gebärende Elefantin zeigt. Nach seiner Rückkehr wandte sich Patrizi wieder der Wissenschaft zu. Er ging nun erneut nach Padua, wo er sich anscheinend nicht mehr an der Universität betätigte, sondern nur Privatunterricht erteilte. Zu seinen Schülern zählte Zaccaria Mocenigo, ein Neffe des Erzbischofs. Sehr wichtig war ihm der befruchtende Gedankenaustausch mit dem namhaften Philosophen Bernardino Telesio, mit dem er auch später in Briefwechsel blieb. In dieser Zeit verschlechterte sich Patrizis Verhältnis zum Erzbischof. Er knüpfte nun Kontakt mit Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, dem Vizekönig von Katalonien, der ein begeisterter Büchersammler war. Der Anfang dieser Verbindung war vielversprechend. Der Vizekönig lud ihn nach Barcelona ein und stellte ihm eine Anstellung als Hofphilosoph mit einem jährlichen Gehalt von 500 Dukaten in Aussicht. Daraufhin unternahm Patrizi seine erste Spanienreise. In Barcelona erlebte er jedoch eine schwere Enttäuschung, denn die finanzielle Zusage wurde nicht eingehalten. Unter diesen Umständen sah sich der Philosoph 1569 zur Heimkehr gezwungen. Ein Ertrag der Reise bestand allerdings in der Aussicht, im Fernhandel mit Büchern ein Auskommen zu finden. Der Bücherexport von Italien nach Barcelona schien lukrativ. Eine entsprechende Vereinbarung mit dortigen Geschäftspartnern hatte Patrizi vor seiner Abreise treffen können. Der Versand kam in Gang und erwies sich anfangs tatsächlich als lohnend. Das Unternehmen scheiterte aber schließlich an der Unerfahrenheit und mangelnden geschäftlichen Begabung des Philosophen. Ein schwerer Schlag traf Patrizi 1570, als die Türken in Zypern eine ihm gehörende, für den Export nach Venedig bestimmte Warenladung für die er 3500 Dukaten ausgegeben hatte, erbeuteten. Dadurch geriet er in solche Not, dass er sich an seinen früheren Dienstherrn Contarini wandte, der ihm nach seiner Auffassung noch 200 Dukaten schuldete. Als dieser die Zahlung verweigerte, kam es zu einem langwierigen Prozess, den Patrizi anscheinend verlor. Um seine Finanzverhältnisse zu sanieren, wandte sich Patrizi der Buchproduktion zu. Im August 1571 schloss er einen Vertrag mit der Erbin des Manuskriptes einer Schrift des verstorbenen Gelehrten Girolamo Ruscelli über Embleme, Le Imprese Illustri. Er übernahm die Herausgeberschaft und das Werk erschien im folgenden Jahr bei einem venezianischen Drucker. Patrizi sah sich aber wegen seiner prekären Finanzlage außerstande, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Daraus ergab sich ein Konflikt, dessen Beilegung nur mit Mühe gelang. Nach dieser unerfreulichen Erfahrung gründete Patrizi einen eigenen Verlag, All'Elefanta. Dort brachte er 1573 drei Bücher heraus, doch danach ging der Verlag ein. Darauf unternahm der Philosoph 1574 eine neue Reise nach Spanien, um seine früheren Geschäftspartner zu verklagen und griechische Handschriften zu verkaufen. Im Februar 1575 wurde er von Antonio Gracian, dem Sekretär König Philipps II., empfangen, der ihm für die königliche Bibliothek in Escorial 75 Kodizes abkaufte. Aus humanistischer Sicht war dieser kommerzielle Erfolg allerdings fragwürdig, denn bei den Gelehrten galt der Escorial als Büchergrab. Als sich das Gerichtsverfahren um den gescheiterten Buchhandel ohne absehbares Ergebnis hinzog, trat Patrizi nach 13 Monaten die Heimreise an. Nach seiner Rückkehr ließ sich Patrizi 1577 in Modena nieder, wo er in den Dienst der angesehenen Musikerin und Dichterin Tarquinia Molza trat, der all Griechischunterricht erteilte. Unterabschnitt 2.5 Professur in Ferrara 1578 bis 1592. Ein Porträt Patrizis in seiner Schrift Philosophia de Rerum Natura, Ferrara 1587, illustriert diesen Unterabschnitt. In Modena erhielt Patrizi die schon vor zwei Jahrzehnten erstrebte Einladung an den herzoglichen Hof von Ferrara. Um die Jahreswende 1577-78 trat er in Ferrara ein. Bei Herzog Alfonso II. d'Este, einem bedeutenden Kulturmäzen, fand er freundliche Aufnahme. Sein dortiger Fürsprecher war der herzogliche Rat, ab 1579 Sekretär, Antonio Montecatini, der ihn sehr schätzte, obwohl er ein Vertreter des von Patrizis aus patronischer Perspektive bekämpften Aristotelismus war. Auf Vorschlag Montecatinis wurde eigens für Patrizi an der Universität Ferrara ein Lehrstuhl für platonische Philosophie eingerichtet. Das Anfangsgehalt von 390 Lire wurde später auf 500 erhöht. Die Zeit der materiellen Sorgen war vorbei. Mit der Übersiedlung nach Ferrara begann für den neuen Professor eine erfreuliche und ertragreiche Lebensphase. Sowohl am glanzvollen Hof Alfonsos als auch im akademischen Umfeld genoss er hohes Ansehen. Mit dem Herzog war er befreundet. Auch zu dem berühmten Dichter Torquato Tasso, der in Ferrara lebte, hatte Patrizi ein gutes persönliches Verhältnis, obwohl er eine Meinungsverschiedenheit mit ihm in einer aufsehenerregenden Kontroverse austrug. In den 14 Jahren seiner Tätigkeit in Ferrara publizierte er zahlreiche Schriften. Die dezidierten Stellungnahmen Patrizis zu philosophischen und literarischen Streitfragen riefen allerdings auch Widerspruch hervor und führten zu Auseinandersetzungen. So entspann sich wegen der Aristoteles-Kritik eine schriftliche Polemik mit dem Aristoteliker Teodoro Angelucci. Auf literarischem Gebiet engagierte sich Patrizi in einem Streit um die Kriterien poetischer Qualität, in dem Camillo Pellegrino und Torquato Tasso die Gegenmeinung vertraten. Unterabschnitt 2.6 Professur in Rom, Konflikt mit der Zensur und Tod 1592 bis 1597. Ein Bild von Patrizis Gönners Clemens VIII. Illustriert diesen Unterabschnitt. Ihren Höhepunkt erreichte Patrizis akademische Karriere schließlich dank dem Wohlwollen des Kardinal Ippolito Aldobrandini, der ihn im Oktober 1591 nach Rom einlud. Im Januar 1592 wurde Aldobrandini zum Papst gewählt und nahm den Namen Clemens VIII. An. Er bereitete dem Gelehrten, der am 18. April 1592 in Rom eintraf, einen enthusiastischen Empfang. An der römischen Universität La Sapienza wurde für Patrizi ein Lehrstuhl für platonische Philosophie geschaffen. Seinen Wohnsitz hatte der Professor im Hause von Cinzio Basseri Aldobrandini, der ein Neffe des Papstes und ein namhafter Mäzen war, 1593 zum Kardinal erhoben wurde. Am 15. Mai hielt er vor großem Publikum seine Antrittsvorlesung über Platons Timaios. Die ihm bewilligte Vergütung, 500 Dukaten Grundgehalt mit Zulagen gut 840 Dukaten, war die höchste an der Sapienza. Er war ein Zeichen der besonderen päpstlichen Gunst, die dem Platoniker zuteil wurde. Zu seinen Hörern und Gesprächspartnern zählte der nunmehr in Rom lebende Torquato Tasso, der ihm die Auseinandersetzung in Ferrara nicht nachtrug. Trotz seines ausgezeichneten Verhältnisses zum Papst geriet Patrizi schon bald ins Visier der kirchlichen Zensur. Den Anlass bot sein philosophisches Hauptwerk Nova de Universis Philosophia, das er 1591 in Ferrara veröffentlicht hatte. Dort entdeckte der Zensor Pedro Juan Zaragoza eine Reihe von Aussagen, die er für heretisch oder zumindest verdächtig hielt und in seinen Grundachten anprangerte. Für irrig erklärte er unter anderem die Behauptung, dass die Erde rotiere, denn dies sei mit der Heiligen Schrift unvereinbar. Gemäß dem Konsens der Theologen sei der Bibel zu entnehmen, dass sich der Fixsternhimmel um die unbewegliche Erde drehe. Im Oktober 1592 wurde die Indexkongregation, die für den Index der verbotenen Bücher zuständige Behörde, aktiv. Sie lud den Autor der suspekten Schrift im November 1592 vor und gestattete ihm, Zaragozas Gutachten zu lesen, was für damalige Verhältnisse ein ungewöhnliches Entgegenkommen gegenüber dem Beschuldigten war. Auf den Angriff des Zensors reagierte Patrizi mit einer Verteidigungsschrift, der Apologia ad Censura, in der er zwar im Prinzip seine Unterwerfung bekundete, aber in der Sache seine Position offensiv vertrat und Zaragoza Inkompetenz unterstellte. Damit stieß er auf kein Verständnis. Später versuchte er erfolglos, das Gremium mit schriftlichen Erläuterungen zu seiner Lehre und Zugeständnissen zufriedenzustellen. Auch nachdem die Kongregation im Dezember 1592 die Aufführung der Nova de Universis Philosophia in der Neufassung des Index beschlossen hatte, setzte er, der Autor, seine Rettungsbemühungen fort, während sich die Publikation des neuen Index von 1593 verzögerte. Ungünstig wirkte sich vor allem aus, dass der zuletzt zuständige Zensor, der Jesuit Francisco Toledo, ein namhafter Vertreter des von Patrizi bekämpften scholastischen Aristotelismus war. Im Juli 1594 verhängte die Kongregation ein absolutes Verbot der Verbreitung und Lektüre des Werks und ordnete die Vernichtung aller auffindbaren Exemplare an. In der aktualisierten Ausgabe des Index, die 1596 erschien, und in den folgenden Ausgaben wurde die Schrift aufgeführt. Allerdings wurde dem Autor ausdrücklich anheimgestellt, eine geänderte Fassung zur Genehmigung vorzulegen. Der gealterte und vom Konflikt zermürbte Philosoph nahm zwar die Überarbeitung in Angriff, konnte sie aber nicht mehr zu Ende führen, denn er starb am 7. Februar 1597 an einem Fieber. Er wurde in der römischen Kirche Sant'Onofrio al Gianicolo neben Torquato Tasso beigesetzt. Abschnitt 3 – Werke. Die meisten Schriften Patrizis sind in italienischer Sprache abgefasst, die übrigen lateinisch. Zum lateinischen Teil des Oeuvre zählen vor allem zwei monumentale Werke, die Discussiones Peripatetice, eine umfangreiche Kampfschrift gegen den Aristotelismus, und die Nova de Universis Philosophia, die unvollendet gebliebene Gesamtdarstellung seiner Lehre. Unterabschnitt 3.1 – Anti-aristotelische Schriften Discussiones Peripatetice. Der Kampf gegen den Aristotelismus war ein zentrales Anliegen Patrizis, das allenthalben in seinen Texten hervortritt. Er wollte nicht nur einzelne Lehren des antiken Denkers widerlegen, sondern dessen gesamtes System zum Einsturz bringen. Eigens zu diesem Zweck verfasste er eine polemische Schrift, die er Discussiones Peripatetice, auf Deutsch peripatetische Untersuchungen, nannte, womit er auf dem Peripatos, die Philosophenschule des Aristoteles, Bezug nahm. Den ersten Impuls dazu gab ihm ein Wunsch seines Schülers Zaccaria Mocenigo, der ihn bat, eine Geschichte des Aristoteles zu schreiben. Diese Bitte erfüllte Patrizi mit der Urfassung der Discussiones, einer kritischen Untersuchung des Lebens und der Werke des griechischen Philosophen, die er 1571 in Venedig publizierte. Später griff er nach langer Unterbrechung die systematische Analyse des Aristotelismus erneut auf und erweiterte seinen ursprünglichen Text zu einer umfassenden Kritik an den peripatetischen Weltdeutungen. Bei diesem Ausbau des Projekts wurden die 1571 gedruckten Discussiones als erster Band in ein vierbändiges Gesamtwerk übernommen, das Patrizi 1581 in Basel bei Pietro Pema in Folioformat drucken ließ. Damit legte er eine polemische Schrift vor, die zugleich als Handbuch des Aristotelismus angelegt war. Der erste Band besteht aus 13 Büchern. Das erste Buch bietet eine ausführliche Lebensbeschreibung des Aristoteles, das zweite ein Werkverzeichnis. Die folgenden 7 Bücher enthalten philologische Untersuchungen. Dort geht es um die Klärung der Fragen, welche der traditionell Aristoteles zugeschriebenen Schriften tatsächlich von ihm stammen, welche Werktitel authentisch sind und wie die Schriften systematisch zu ordnen sind. Für die Unterscheidung der echten von den unechten Schriften legt Patrizi eine Reihe von stilistischen, inhaltlichen und historischen Kriterien fest. Besonderes Augenmerk gilt den Fragmenten aus verlorenen Werken des griechischen Denkers, die in spätere antike Literatur überliefert sind. Sie sind in großer Zahl zusammengestellt. Das 10. Buch behandelt die Rezeptionsgeschichte. Die letzten 3 Bücher sind den verschiedenen Methoden gewidmet, die für die Auslegung der Lehre und für ein aristotelisches Philosophieren in Betracht kommen. Im 2. Band vergleicht Patrizi die peripatetische Philosophie mit älteren Lehren, vor allem dem Platonismus. Seine Absicht ist, Aristoteles als Plagiator und Kompilator zu diskreditieren. Dabei drückt er sich aber vorsichtig aus, denn dieser Band ist seinem Freund und Kollegen Antonio Montecatino gewidmet, dem Inhaber des Lehrstuhls für aristotelische Philosophie in Ferrara. Einen Kontrast dazu bietet die offene, heftige Polemik in den letzten beiden Bänden, in denen der Autor seine Zurückhaltung aufgibt. Der 3. Band stellt die peripatetischen Lehren als unvereinbar mit denen der Vorsokratiker und Platons dar. Patrizi bespricht die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Autoritäten anhand einer Fülle von gegensätzlichen Aussagen, wobei er stets die Ansicht des Aristoteles für falsch erklärt. Aus seiner Sicht ist der Aristotelismus eine geistesgeschichtliche Verfallserscheinung, eine Verfälschung und Zerstörung der Erkenntnisse früherer Denker. Das 4. Buch dient dem Nachweis von Irrtümern in der aristotelischen Naturphilosophie. Bei der Auseinandersetzung mit dem peripatetischen Denken legt Patrizi Wert darauf, die Lehrmeinungen des Aristoteles unmittelbar dessen eigenen Worten zu entnehmen und sich nicht, wie seit dem Mittelalter üblich, von den Interpretationen der zahlreichen Kommentatoren beeinflussen zu lassen. Überdies fordert er, die jeweilige Auffassung des Aristoteles nicht, wie bisher üblich, nur durch eine einzige Aussage zu belegen, sondern möglichst alle einschlägigen Äußerungen des Philosophen heranzuziehen. In den Discussiones Peripatetice geht Patrizi nicht konsequent von einem platonischen Alternativsystem zum Aristotelismus aus, sondern macht sich auch Argumente zunutze, die auf nicht-platonischen, eher nominalistischem und empiristischem Gedankengut fußen. Philosophiegeschichtlich sieht er eine verhängnisvolle Entwicklung. Die ersten Schüler des Aristoteles hätten noch selbstständig gedacht und ihrem Lehrer auch widersprochen. Später haben sich jedoch Alexander von Aphrodisias vorbehaltlos dem Schulgründer hingegeben und damit auf freies Denken verzichtet. Die ersten mittelalterlichen arabischsprachigen Interpreten, Avicenna, Abempace und Al-Farabi, seien noch relativ unbefangen gewesen. Doch dann habe Averroes die absolute Autorität des Aristoteles proklamiert und damit dem unfruchtbaren scholastischen Aristotelismus den Weg gewiesen. Kontroverse mit Teodoro Angelucci. Das vernichtende Urteil über die aristotelische Philosophie in den Discussiones Peripatetice führte zu einer Kontroverse mit dem Aristoteliker Teodoro Angelucci. Dieser reagierte auf die Discussiones mit einer Gegenschrift, in der er Patrizis Darlegungen zur Metaphysik und Naturlehre scharf kritisierte. Darauf antwortete der Angegriffene mit der Apologia contra Calumnias Theodori Angelucci, auf Deutsch Verteidigung gegen die Verleumdungen Teodoro Angelucci's, die er 1584 drucken ließ. Im folgenden Jahr setzte Angelucci den Streit mit einer weiteren Kappschrift, den Exercitaciones, auf Deutsch Übungen, fort. Unterabschnitt 3.2 Metaphysik, Naturphilosophie, Mathematik und Zahlensymbolik. Vorarbeitung zum System der neuen Philosophie. In den 1580er Jahren befasste sich Patrizi mit Vorarbeiten zu einer Gesamtdarstellung seines philosophischen Systems, das er als Alternative zum Aristotelismus konzipierte. Zunächst stellte er einschlägiges Material bereit. Er übersetzte den Kommentar des Pseudo-Johannes Philosoponos zur Metaphysik des Aristoteles sowie die Elementatio Physica und die Elementatio Theologica des spätantiken Neuplatonikers Proklos ins Lateinische. Beide Übersetzungen wurden 1583 gedruckt. Dann arbeitete Patrizi seine Theorie des Raumes aus. In der 1586 abgeschlossenen Abhandlung della Nuova Geometrica, die er Herzog Karl Emanuel I. von Savoyen widmete, legte er eine neue Grundlage für die Geometrie vor, die er den euklidischen Definitionen vorzog. Im Jahr 1587 erschien eine lateinische Darstellung seines Verständnisses der Räumlichkeit als erster Teil einer Philosophia de Rerum Natura, auf Deutsch Philosophie über die Natur der Dinge. Diese Publikation besteht aus den beiden Bändern De Spatio Physico, auf Deutsch über den physischen Raum, und De Spatio Mathematico, auf Deutsch über den mathematischen Raum. Dort präsentierte er seine Alternative zur aristotelischen Kosmologie und Physik. Im Rahmen dieser Vorarbeiten entstand auch Patrizis Werk Zoroaster et eius trecenti viginti oracula chaldaica, auf Deutsch Zarathustra und seine 320 chaldäischen Orakel, die erste eigenständige neuzeitliche Sammlung von Fragmenten des chaldäischen Orakels. Er glaubte, es handele sich um authentische Lehren Zarathustras und die Orakel seien das älteste Zeugnis der Geschichte des philosophischen Denkens. Daher war es ihm wichtig, den Textbestand zu sichern. Die Stellen entnahm er Werken des spätantiken Autoren Proklos, Damaiskos, Simplikios, Olympiodoros und Synesios. Seine Sammlung, die 318 Orakelverse umfasst, war eine starke Erweiterung der zuvor maßgeblichen Zusammenstellung des Georgios Gemistos Pleton, die nur 60 Hexameter enthält. Nova de Universis Philosophia. Das Hauptwerk Patrizis, die Nova de Universis Philosophia, auf Deutsch Neue Philosophie über die Dinge in ihrer Gesamtheit, sollte nach seinem Plan aus 8 Teilen bestehen und seine gesamte Weltdeutung darlegen. Davon konnte er aber nur die ersten 4 Teile fertigstellen und 1591 in Ferrara veröffentlichen. An einem weiteren Teil, De Humana Philosophia, arbeitete er 1591-92, doch blieb das Manuskript unabgeschlossen. Der Konflikt mit der Zensurbehörde stand der Vollendung und Publikation entgegen. Die Erstausgabe von 1591 widmete der Autor Papst Gregor XIV., mit dem ihn eine Jugendfreundschaft aus seiner Studienzeit in Padua verband. In der Vorrede empfahl Patrizi dem Papst eine tiefgreifende Umwälzung im katholischen Schulwesen. Er schlug vor, im Unterricht der kirchlichen Bildungseinrichtungen, der Ordensschulen und der Universitäten unter päpstlicher Kontrolle, den seit dem Mittelalter dominierenden Aristotelismus durch eine alternative Weltdeutung zu ersetzen, die der vorherrschenden Schulphilosophie überlegen sei. Dafür kämen 5 Modelle in Betracht. Das erste sei sein eigenes System, gemäß der Nova de Universis Philosophia, das zweite der Zoroastrismus, das dritte die Hermetik, die Lehre des Hermes Trismegistos, das vierte eine angeblich altägyptische Philosophie, gemeint ist die Lehre der fälschlich Aristoteles zugeschriebenen Theologia Aristotelis, das fünfte der Platonismus. Die 4 älteren Philosophien habe er rekonstruiert, geordnet und erläutert. Alle 5 Modelle seien der Religion förderlich und aus katholischer Sicht annehmbar, im Gegensatz zum Aristotelismus, der gottlos und mit dem Glauben unvereinbar sei. Die Übereinstimmung des Platonismus mit dem Christentum hätten schon die antiken Kirchenväter erkannt. Dennoch habe die aristotelische Philosophie die Vorherrschaft errungen. Ihre weiterhin andauernde Dominanz gehe auf die mittelalterlichen Scholastiker zurück. Diese seien in Werke Platons unbekannt gewesen. Daher hätten sie sich den unauglichen Schriften des Aristoteles zugewandt. Provokativ übte Patrizi in der Vorrede Kritik am Vorgehen der gegenreformatorischen Kirche, die den Glauben an ihre Lehre mittels der Zensur, der Inquisition und staatlicher Gewalt abzusichern versuchte. Er empfahl nachdrücklich, lieber auf die Vernunft und die Überzeugungskraft philosophischer Argumente zu setzen, statt sich auf Zwang zu verlassen. Der erste Teil der Schrift, betitelt Panaugia, auf Deutsch Allerheilung oder Allglanz, handelt vom Lichtprinzip, das als die formende und belebende Kraft im Universum dargestellt wird, und vom physischen Licht und dessen Eigenschaften. Erörtert werden unter anderem die Reflexion und Brechung des Lichts und die Natur der Farben. Der zweite Teil heißt Panarchia, auf Deutsch Allherrschaft oder Allursächlichkeit. Das ist eine vom griechischen Substantiv Arche, auf Deutsch Ursprung, Ursache oder Herrschaft, ausgehende Wortschöpfung des Autors, die sich auf die hierarchische Weltordnung und deren göttliche Quelle bezieht. Die Panarchia beschreibt die Emanation, das stufenweise Ausströmen der Entitäten aus ihrer göttlichen Quelle und die darauf beruhende Rangordnung im Universum. Der dritte Teil trägt den Titel Panpsychia, auf Deutsch Allbeseeltheit. Dort stellt der Philosoph sein Konzept der Beseelung des gesamten physischen Kosmos durch die Weltseele vor und beschreibt besonders die Seelen der Tiere. Im vierten Teil, der Pancosmica, auf Deutsch Allordnung, werden Themen der physikalischen Kosmologie erörtert, insbesondere die Frage nach der räumlichen Ausdehnung des Universums, die Patrizi für unendlich hält. Als Anhänge beigefügt sind neben Quellentexten zwei Exkurse des Autors über spezielle Themen, ein Versuch, die Reihenfolge von Platons Dialogen zu bestimmen und eine Zusammenstellung von Gegensätzen zwischen der aristotelischen und der platonischen Philosophie. Die Quellentexte sind Patrizis Sammlung der Fragmente der chaldäischen Orakel, hermetische Literatur sowie die als mythische Philosophie der Ägypter bezeichnete Theologia Aristoteles, eine pseudo-aristotelische Schrift, deren Inhalt Patrizi mit der nur mündlich vorgetragenen, ungeschriebenen Lehre Platons gleichsetzte. Er meinte, es handele sich um eine von Aristoteles angefertigte Aufzeichnung von Weisheitslehren altägyptischen Ursprungs, die Platon seinen Schülern im Unterricht vermittelt habe. Trotz seines großen Respekts vor den Urhebern der uralten Weisheitslehren zögerte Patrizi nicht, im Einzelfall eine abweichende Meinung zu vertreten. Er betonte die Notwendigkeit stichhaltiger Beweise und lehnte es ab, Zitate von ehrwürdigen Autoritäten als Ersatz für fehlende Argumente zu akzeptieren. Seine Aufgabe sei er darin, Argumente für das zu liefern, was in den überlieferten Texten der Weisen des Altertums nicht hinlänglich begründet war. De Numerorum Mysteriis. Von Zahlensymbolik, gemäß der pythagoreischen Zahlenlehre, handelt die Schrift De Numerorum Mysteriis, auf Deutsch über die Geheimnisse der Zahlen, die Patrizi 1594 im Auftrag des Kardinals Federico Borromeo verfasste. Sie ist handschriftlich überliefert, aber uneditiert geblieben. Unterabschnitt 3.3 Staatstheorie, Geschichtstheorie und Militärwissenschaft. La Città Felice. La Città Felice, auf Deutsch die glückliche Stadt, ist ein Jugendwerk des Philosophen, das er als Student verfasste, 1551 vollendete und 1553 in Venedig drucken ließ. Die Abhandlung soll die Bedingungen für ein gelungenes Leben in einer idealen staatlichen Gemeinschaft aufzeigen. Die Ausgangsbasis bilden die einschlägigen Überlegungen in der Politik des Aristoteles, dessen Ansichten der junge Humanist hier noch weitgehend folgt. Daneben ist aber schon der Einfluss des Platonismus erkennbar. In dem Staatsmodell ist auch Material aus stoischer Literatur verwertet und die Einwirkung Niccolò Machiavellis macht sich ebenfalls bemerkbar. Della Historia 10 Dialogi. Patrizi war einer der Pioniere der Geschichtstheorie, eines damals noch jungen Forschungszweig. Von den Grundlagen der Geschichtsphilosophie und den Methoden der Geschichtsforschung handeln 10 Dialoge des venezianischen Gelehrten, die er 1560 unter dem Titel Della Historia 10 Dialogi veröffentlichte. Die fiktiven Dialoge spielen sich in Venedig unter Freunden und Bekannten des Verfassers ab. Er selbst ist immer dabei. Die Gesprächsteilnehmer vertreten in Rede und Gegenrede unterschiedliche Auffassungen. Ihre Ausführungen werden so dargeboten, wie es einem natürlichen Gesprächsverlauf entspricht, mit häufigen Unterbrechungen und Abschweifungen, mit Ironie, Zweifel, Spott und einer Fülle von geistreichen Bemerkungen. La Milizia Romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi Alicarnaseo. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Römische Legionäre und ihre Waffen. Kupferstich in Patrizis Schrift. La Militia Romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi Alicarnaseo, Ferrara 1583. Die Abhandlung La Militia Romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi Alicarnaseo, auf Deutsch, das römische Kriegswesen nach Polybios, Titus Livius und Dionysios von Halikarnassos, die Patrizi 1573 schrieb, wurde erst 10 Jahre später gedruckt. Sie ist stark von Ideen Machiavellis inspiriert. Den Ausgangspunkt bildet die These, die Kriegskunst sei eine Grundlage des Friedens und eine Voraussetzung für das menschliche Glück. Maßgeblich sei die Kriegsführung der antiken Römer, die allen anderen, insbesondere der türkischen, überlegen sei. An dieses Vorbild habe man sich zu halten, denn wenn es gelinge, die alte römische Schlagkraft wieder zu erreichen, brauche man die Türken nicht mehr zu fürchten. Der einzige, dem dies bisher annähernd gelungen sei, sei Herzog Alfonso I. d'Este, der als Feldherr ebenso wie in der Belagerungstechnik und im Festungsbau das unerreichte Vorbild aller anderen Herrscher sei. Mit dieser Schmeichelei wollte Patrizi den damals in Ferrara regierenden Herzog Alfonso II. D'Este, den Enkel Alfonso I., beeindrucken. Ihm widmete er seine Schrift. Paralleli Militari. Die Paralleli Militari, auf Deutsch militärische Vergleiche, in zwei Teilen 1594 und 1595 gedruckt, sind Patrizis letzte Veröffentlichung. Sie enthalten die Bilanz seiner Überlegungen angesichts der politischen und militärischen Krise Italiens im späten 16. Jahrhundert. Er erhob den Anspruch, mit seiner Theorie des Kriegswesens die Militärs auf ihrem eigenen Gebiet belehren zu können. Zu diesem Zweck übersandte er seine Schrift dem namhaften Truppenbefehlshaber Ferrante Gonzaga, Francesco Maria II. Della Rovere und Alfonso II. D'Este. Unterabschnitt 3.4 Literaturwissenschaft. Discorso della diversità dei fuori poetici. Der Discorso della diversità dei fuori poetici, auf Deutsch Abhandlung über die Verschiedenartigkeit der dichterischen Eingriffenheiten, ein 1553 gedrucktes Jugendwerk Patrizis, behandelt den Ursprung und die unterschiedlichen Erzeugnisse der dichterischen Inspiration. Dabei befasst sich der Autor mit dem umstrittenen Verhältnis von inspiriertem Schaffen im Zustand der Ergriffenheit und erlernter, auf traditionellen Normen und Mustern beruhender Verstechnik. Nach dem Konzept des Discorso ist der inspirierte Dichter ein Schöpfer, der seinen Eingebungen folgt, ohne sich an Regeln zu binden. Seine Kunst ist nicht erlernbar, sondern ein günstliches Geschenk. An die Poetik des römischen Lyrikers Horaz anknüpfend, nimmt der humanistische Theoretiker ein Zusammenwirken von Ingenio und Furore bei der poetischen Produktion an. Unter Ingenio versteht er individuelle Neigung, Talent und hier speziell geistige Beweglichkeit. Unter Furore die Inspiration durch die göttlichen Musen. Dank dem Zusammenspiel dieser Faktoren erlangte der Dichter eine privilegierte Beziehung zur Gottheit, die ihn aus der Perspektive verständnisloser Menschen als krank und verrückt erscheinen lasse. Allerdings räumt Patrizi ein, dass daneben auch die Rezeption fremder Werke, Gelehrsamkeit und Übung einen Beitrag zum Gelingen leisten können. Lettura sopra il sonetto del Petrarca, La gola e il sonno e le ociose piume. Auch diese Schrift zählt zu den schon 1553 gedruckten Jugendwerken Patrizis. Hier analysiert er aus philosophischer Perspektive das Sonett La gola e il sonno e le ociose piume des berühmten Dichters Francesco Petrarca, wobei er ihm eine symbolische Bedeutung im Kontext der platonischen Seelenlehre unterlegt. Della Rhetorica Dialoghi 10. Patrizis 10 Dialoge über die Rhetorik wurden 1562 in Venedig gedruckt. Sie sind dem Kardinal Niccolò Sfondrati, dem späteren Papst Gregor XIV., gewidmet. Jeder Dialog ist nach einem der jeweiligen Gesprächsteilnehmer benannt. Der Autor selbst ist an allen Diskussionen beteiligt. Die Schrift wendet sich gegen die in Humanistenkreisen verbreitete, auf der Auffassung des Aristoteles und Ciceros fußende Meinung, die Rhetorik sei eine für jede Wissenvermittlung benötigte Überzeugungskunst. Darin sieht Patrizi eine Überschätzung dieser Disziplin, die er für ein Täuschungsmittel hält und skeptisch beurteilt. Er beschreibt sie als bloße Technik des Umgangs mit den sprachlichen Ausdrucksmitteln, ohne inneren Bezug zur Wahrheit und zur Wirklichkeit. da das Prinzip der Rhetorik unbekannt sei und da sie sich mit dem Wahrscheinlichen und nicht mit dem Wahren befasse, könne sie beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht als Wissenschaft bezeichnet werden, wenngleich die Möglichkeit einer künftigen wissenschaftlichen Rhetorik offen bleibe. Weitere Themen der Rhetorikschrift sind die Entstehung der Sprachen und die Macht der Worte. Der Autor glaubt, dass das gesprochene Wort in einer mythischen Vergangenheit eine magische Kraft besessen habe. Die später eingeführte Lenkung der Gemüter mit der Überzeugungskunst sei nur ein schwacher Nachklang dieser ursprünglichen Macht, denn die einstige Verbindung mit der Wahrheit sei der Menschheit abhanden gekommen. Patrizi zeichnet ein kulturpessimistisches Bild der Menschheitsgeschichte, wobei er die Furcht als maßgeblichen Faktor hervorhebt, der zum beklagenswerten Zustand der Zivilisation in seiner Zeit geführt habe und das soziale Leben dominiere. In den Zusammenhang dieses Niedergangs ordnet er die Entstehung und Geschichte der Rhetorik ein. Parere in difesa dell'Ariosto. Das Erscheinen der endgültigen Fassung von Torquato Tasso Epos, La Gerusalemme Liberata, im Jahr 1581, löste in Ferrara eine lebhafte Kontroverse aus. Dabei standen Bewunderer Tassos einer Gruppe von Literaturkritikern gegenüber, die über Ariosts Orlando Furioso das maßgebliche Muster darstellte. Nachdem sich der Dichter Camillo Pellegrino abwertend über Ariosts Stoffbehandlung geäußert hatte, griff Patrizi 1585 mit einer Streitschrift in die Debatte ein. In seiner Stellungnahme, betitelt Parere in difesa dell'Ariosto, lobte er die Unabhängigkeit Ariosts, der weder die Epen Homers nachgeahmt noch die Regeln der Poetik des Aristoteles befolgt habe. Anhand der aktuellen Kontroverse wollte Patrizi die Unbrauchbarkeit der etablierten aristotelischen Dichtungslehre zeigen. Dabei machte er unter anderem geltend, schon Homer habe sich ebenso wie Ariost nicht an die Regeln dieser Poetik gehalten. Darauf reagierte Tasso umgehend mit der Entgegnung, in der er die herkömmlichen Grundsätze verteidigte. Poetica. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Eine Seite aus Patrizis eigenhändigem Manuskript der Poetica, Parma Bibliotheca Palatina. Die Poetica ist eine groß angelegte Darstellung von Patrizis Dichtungstheorie. Ein Gegenentwurf zur Poetik des Aristoteles. Sie umfasst 7 Bände, die Dekaden genannt werden, weil sie aus jeweils 10 Büchern bestehen. Die beiden ersten Dekaden, die Deca Historiale und die Deca Disputata, wurden 1586 gedruckt. Die Deca Historiale bietet eine eingehende Beschreibung der poetischen Erzeugnisse des Altertums und der Formen von deren öffentlicher Rezeption. Auf die Bestandsaufnahme folgen die Klassifizierung, die Untersuchung der Metrik und die Darstellung der Präsentation von Dichtung im kulturellen Leben. Eine hier vorgetragene These lautet, bei den Tragödienaufführungen im antiken Griechenland hätten die Schauspieler stets gesungen. Die zweite Dekade behandelt die Theorie. Ihren Abschluss bildet eine Auseinandersetzung mit Torquato Tassos Verständnis von poetischer Qualität. Diesen Teil seines Werks nannte Patrizis Trimerone, auf Deutsch Dreitagewerk, da die Abfassung 3 Tage in Anspruch genommen hatte. Die restlichen 5 Dekaden, die in der frühen Neuzeit verschollen waren, wurden erst 1949 entdeckt und 1969 bis 1971 herausgegeben. Kontroverse mit Jacopo Mazzoni. Eine intensive Auseinandersetzung führte Patrizi mit dem Gelehrten Jacopo Mazzoni, der ihm in einer philologischen Frage widersprach. Es ging um das verlorene Werk Daphnis oder Literies des hellenistischen Dichters Sosisteos, das wohl ein Satyrspiel war. Patrizi glaubte zu Unrecht, Daphnis und Lytersis seien die Titel 2 Tragödien des Sosisteos, während Mazzoni ebenfalls fälschlich annahm, es handelt sich um die Ekloge mit dem Titel Daphnis und Lytersis. Patrizi reagierte 1587 auf Mazzonis Kritik an seiner Hypothese mit einer Entgegnung der Riposta di Francesco Patrizi a due oppositioniti fratelli dal signor Jacopo Mazzoni, auf Deutsch Antwort auf 2 Einwände des Herrn Jacopo Mazzoni, worauf Mazzoni eine Erwiderung veröffentlichte, auf die wiederum Patrizi mit einer neuen Replik antwortete, der Difesa di Francesco Patrizi dalle 100 accuse d'Adelli dal signor Jacopo Mazzoni, auf Deutsch Verteidigung Francesco Matrizis gegen die 100 gegen ihn erhobenen Beschuldigungen des Herrn Jacopo Mazzoni. Unterabschnitt 3.5 Erotik. Diskursi et Argumenti zu Luca Contiles Sonetten. Patrizi war mit dem Dichter Luca Contile befreundet. Als er 1560 in Venedig eine Ausgabe der gesammelten poetischen Werke seines Freundes herausbrachte, führte er seine Discorsi et Argumenti bei, einführende und erläuternde Texte, in denen er eine philosophische Basis für die Liebeslyrik vorlegte. Dabei knüpfte er an die Behandlung der Eros-Romantik im Platons Dialog Symposion an und übertrug seiner verehrten Freundin Tarquita Molza die Rolle von Platons berühmter literarischer Figur Diotima, die das wesentliche Wissen über die Liebe vermittelt. Er verglich die antike Liebesdichtung mit derjenigen der Renaissance. Nach der Behandlung der Theorie ging er auf die poetische Umsetzung der philosophischen Gedanken ein und kommentierte 50 Sonette Contiles. Il Delfino Overo del Bacio. Wann Patrizis den Dialog Il Delfino Overo del Bacio, auf Deutsch Delfino oder über den Kuss, verfasste, ist umstritten. Veröffentlicht hat er ihn nicht. Das Werk wurde erst 1975, als die kritische Erstedition erschien, im Druck zugänglich gemacht. Die Gesprächspartner sind der Autor und ein nicht mit Sicherheit identifizierter Angelo Delfino, nach dem das Werk benannt ist. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Delfino um einen Angehörigen des bedeutenden venezianischen Adelsgeschlechts der Dolfin. Den Ausgangspunkt bildet eine Frage, die der junge Delfino dem zurückgezogenen lebenden Patrizi stellt. Er möchte erfahren, was die Ursache der Süßigkeit des Kusses sei. In der Liebesliteratur hat er nichts darüber gefunden. Sie übergeht den Kuss, als wäre er für die Liebe belanglos. Die beiden Männer besprechen die verschiedenen Arten des Küssens und ihre Wirkungen. Und Patrizi gibt eine ausführliche philosophische Erklärung mit dem Fragesteller befriedigt. Dabei geht er auf die unterschiedliche erotische Sensibilität einzelner Körperteile ein und rehabilitiert den von Marsilio Ficino abschätzig beurteilten Tastsinn. Abschließend richtet der dankbare Delfino ein Gebet an den überaus mächtigen Liebesgott Amor. L'amorosa Philosophia. Ein Bild von Tarquinia Molza illustriert diesen Paragraphen. L'amorosa Philosophia zählt zur Gattung der im 16. Jahrhundert in Italien äußerst beliebten Liebesabhandlungen der Trattati d'amore. Es handelt sich um eine Schrift über weibliche Attraktivität und über die Liebe, die Patrizi 1577 in Modena verfasste, aber nicht veröffentlichte. Das unvollständig überlieferte, offenbar unvollendet gebliebene Werk wurde erst 1963 anhand des eigenhändigen Manuskripts des Autors editiert. Es besteht aus 4 Dialogen. Gesprächsteilnehmer sind eine Reihe von Personen, darunter neben dem Verfasser und Bernardino Telesio als zentrale Figur Tarquinia Molza. Im ersten Dialog, der etwa die Hälfte des Textes ausmacht, tritt Tarquinia nicht selbst auf, steht aber im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn die Gesprächsteilnehmer schildern und preisen ihre intellektuellen, künstlerischen und körperlichen Vorzüge. Nach dieser Darstellung verkörpert sie in einzigartiger Vollkommenheit das Frauenideal ihrer Zeit, das dem Renaissance-Ideal des Universalmenschen nachgebildet ist. Sie entstammt einer edlen Familie, ist musikalisch und literarisch hervorragend gebildet und eine ausgezeichnete Lyrikerin, verfügt über eine rasche Auffassungsgabe und ein vorzügliches Gedächtnis und ist von leidenschaftlicher Wissbegier beseelt. Ihr Charakter ist vorbildlich, ihre Stimme engelhaft, ihre Schönheit macht sie göttergleich. In den übrigen 3 Dialogen kommt Tarquinia selbst zu Wort und legt im Gespräch mit hoher Autorität ihre Ansicht dar. Hier treten die traditionellen Vorstellungen, die den Konzepten der platonischen, der höfischen und der christlichen Liebe entstammen, in den Hintergrund. Betont wird die Selbstliebe als Basis aller anderen Erscheinungsformen von Liebe. Unterabschnitt 3.6 Wasserwirtschaft. Mit einer wasserwirtschaftlichen und zugleich politischen Frage setzte sich Patrizi 1578-79 auseinander. Der Anlass war eine gravierende Problematik am Unterlauf des Po, an dessen Ufer Ferrara liegt. Nach einer verheerenden Überschwemmung des Flusses Reno war dieser 1442 kanalisiert und in den Po geleitet worden. Die Meliorationsmaßnahme lag im Interesse der von Überschwemmung geschädigten Stadt Bologna, an welcher der Reno vorbeifließt. Sie war aber nach der Meinung der Ferraresen die Ursache der Anlandung, die im Gebiet der Schiffsverkehr auf den Po schwer beeinträchtigte. Deshalb stimmten die Herrscher von Ferrara im 15. und 16. Jahrhundert nur widerwillig der Einleitung des Renowassers in den Po zu oder verweigerten die Genehmigung. In den 1570er Jahren kam es aus diesem Grund zu einem neuen Konflikt zwischen den beiden Städten, in dem Papst Gregor der 13. die Vermittlung übernahm. Der Papst setzte eine Untersuchungskommission ein, in der Scipione di Castro, ein politischer Ratgeber ohne ingenieurwissenschaftliche Kompetenz, tonangebend war. Di Castro schrieb 1578 ein Gutachten, in dem er zum Ergebnis kam, die Anlandung sei nicht vom Reno verursacht. Dies erzürnte die Ferraresen, für die Patrizi nach eigenhändigen Studien das Wort ergriff. Er formulierte und begründete seine Auffassung zunächst in einem 1579 erstellten Gutachten für Herzog Alfonso II. D'Este, dem Discorso sopra lo stato del Po di Ferrara, auf Deutsch Abhandlung über den Zustand des Po von Ferrara, und dann in einer vernichtenden Stellungnahme zum Schriftstück di Castros, der Riposta alla scrittura di Scipio di Castro sopra l'apparamento del Po di Ferrara. Sein Ansprechpartner seitens der Kurie war der Bischof Tommaso Sanfelice, mit dem er sich gut verständigen konnte. Im Jahr 1580 schrieb Patrizi einen Bericht über seine Verhandlungen mit Sanfelice. Seine kühnen Vorschläge für den Bau neuer Kanäle wurden jedoch vom Herzog nicht aufgegriffen. Unterabschnitt 3.7 Il Barignano. Ein ethisches Thema behandelt Patrizi 1553 in der Sammlung der Frühwerke veröffentlichter Dialogo dell'Onore, auf Deutsch Dialog über die Ehre, den er Il Barignano benannte. Der Namensgeber ist Fabio Barignano, ein zeitgenössischer, damals noch sehr junger Dichter aus Pesaro, der als einer der beiden Teilnehmer der fiktiven Diskussion auftritt. Sein Gesprächspartner ist ebenfalls eine historische Gestalt, der Graf Giovan Giacomo Leonardo, ein Diplomat im Dienst des Herzogs von Urbino. Im Widmungsbrief bemerkt Patrizi, auf die Ehre lege jeder große Wert. Auch der schlechteste Mensch wolle überall Ansehen genießen und für ehrenwert gehalten werden und räche sich für Beleidigung und üble Nachrede. Dennoch habe noch nie jemand der Ehre eine eigene Schrift gewidmet und philosophisch untersucht, worin sie eigentlich bestehe. Nur ein Sonderaspekt, das Duell, sei bisher in der Literatur erörtert worden. Diesen Mangel soll der Barignano abhelfen. Im Laufe des Gesprächs vermittelt Leonardi seinem jungen Dialogpartner sein Verständnis der wahren Ehre. Diese besteht nach seinen Ausführungen nicht im Ansehen, sondern in einer unerschütterlichen, tugendhaften Grundeinstellung. Daher könne man die wahre Ehre, die nicht von den Urteilen anderer abhänge, niemals einbüßen. Im Gegensatz zur Scheinehre, einem vergänglichen Ansehen, das auf äußerlichen Werten und fragwürdigen Vorstellungen beruhe. Unterabschnitt 3.8 Gedichte. Von Patrizi stammen zwei Lobgedichte aus den späten 1550er Jahren. Außerdem verherrlichte er 1559 die Malerin Irene di Spilimbergo nach ihrem frühen Tod in zwei Sonetten. Das erste der beiden Lobgedichte, L'Eridano, entstand, als sich der Philosoph vergeblich um eine Anstellung am Hof des Herzogs von Ferrara, Ercole II. D'Este, bemühte. Es sollte dem Herrscherhaus die humanistische Qualifikation des Autors zeigen und zugleich mit der üblichen Schmeichelei Eindruck machen. Patrizi widmete das Gedicht, in dem er das regierende Geschlecht rühmte, einem Bruder des Herzogs, dem Kardinal Ippolito d'Este. Er ließ es 1557 drucken und fügte eine Erläuterung zur Versform bei, die Sostentamenti del nuo verso eroico. Wie auf anderen Gebieten trat er auch hier als Neuerer auf. Er behauptete, er führe ein neues heroisches Versmaß in die italienische Dichtung ein, das zum heroischen Inhalt seines Epos passe. Dabei handelt es sich um ein 13-Silbler mit einer Zäsur nach der 6. Silbe, eine dem klassischen Hexameter nachgestaltete Form. In Wirklichkeit war dieses wohl auf den Alexandriner zu gehende Versmaß nicht neu, es wurde schon im 14. Jahrhundert verwendet. Das zweite Lobgedicht, der Badoaro, entstand im Jahr 1558 und ist ebenfalls im neuen heroischen Versmaß abgefasst. Patrizi rühmt darin den venezianischen Humanisten, Politiker und Diplomaten Federico Badoer. Der lange verschollene Text wurde erst 1981 veröffentlicht. Unterabschnitt 3.9 Briefe. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Ein eigenhändiger Brief Patrizis an Baccio Valori vom 1. Februar 1583, Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale. Es sind rund 100 Briefe Patrizis erhalten geblieben, darunter ein als Quelle besonders wichtiger Brief vom 26. Juni 1572 an Bernardino Telesio, in dem er dessen philosophische Prinzipien kritisch untersucht, und ein autobiografischer Brief an seinen Freund Baccio Valori vom 12. Januar 1587. Sie machen nur einen bescheidenen Teil seiner Korrespondenz aus und stammen größtenteils aus den Jahren in Ferrara und Rom. Alle Briefe aus der Jugendzeit sind verloren. Der Stil ist sachlich und trocken, ohne literarischen Schmuck. Dieses Quellenmaterial zeigt den Gelehrten als bedeutende Figur im Kulturleben seiner Epoche. Unterabschnitt 3.10 Del Governo de Regni. Nach einer Hypothese von John Theophanes Papademitrio, die als plausibel gilt, hat Patrizi die 1583 in Ferrara gedruckte italienische Übersetzung einer orientalischen Märchensammlung unter dem Titel Del Governo de Regni angefertigt. Die Vorlage war eine griechische Fassung dieses ursprünglich in Indien entstandenen Werks, das als Fabeln des Beat Pie oder Kalida Vadima bekannt ist. Ende des ersten Teils der Aufnahme. Im zweiten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 4 und 5 sowie am Ende die Lizenzinformationen.